Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich weiß, das, was zwischen Ihnen und dem Come-Together-Kaffeepause steht, ist meine Wenigkeit. Und ich werde mich bemühen, dass ich den mir gesetzten Zeitrahmen tatsächlich auch einhalten kann. Einen Vorteil habe ich bereits. Wir haben heute schon sehr, sehr viel gehört, auch von den Themen, die ich auch anbringen wollte. Allerdings habe ich schon im Gymnasium gelernt, im Lateinunterricht, Repetitio est mater studiorum, die Wiederholung ist die Mutter aller Studien. Und daher, bitte verstehen Sie meinen Vortrag vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung einiger Themen, die wir gehört haben. Und dieser Vortrag möge bitte auch ein bisschen zur Verinnerlichung dienen. Etwas, was wir auch schon heute oft gehört haben, ist ein Faktor oder ein Faktum, das ich immer gerne anbringe. Wir sprechen dauernd von Cyberbedrohungen, von Cybercrime und dergleichen. De facto ist die Bedrohung aber real. Ein Cyberangriff auf ein Auto ist kein Angriff auf ein Auto in einem Videospiel. Ein Cyberangriff auf ein Auto, das die Bremsen blockiert, hat durchaus sehr reale Auswirkungen. Wir haben reale Auswirkungen gesehen bei WannaCry, was heute schon auf den Folien war, wo Krankenhäuser nicht mehr funktioniert haben. Wir haben Auswirkungen gesehen im politischen Bereich, wo dann eben zum Beispiel wahlkämpfende Parteien gehackt werden und Informationen eben dann geteilt werden, die dazu führen, dass vielleicht Wahlen beeinflusst wurden. Wir haben gehört, dass auch eben, oder noch nicht gehört, aber jeder von uns weiß es, hat es gehört, dass auch der Deutsche Bundestag schon betroffen war, was zu einer großen Aktion geführt hat. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo diese Bedrohung durch diese Vernetzung einfach real wird und eben nicht mehr nur eine reine Cyberbedrohung im Cyberspace ist. Und ich denke, das ist uns allen klar, die wir hier herinnen sitzen. Wir haben auch schon gehört, wer Angreifer sind. Wir haben gehört, organisierte Kriminalität. Wir haben die unglaubliche Summe von über 2 Billionen oder US-Dollar an Umsatz gehört. Wir haben auch gehört, dass es durchaus in manchen Bereichen sein kann, dass auch Rache ein Motiv ist. Der motivierte Innentäter, wenn man vielleicht doch nicht das bekommen hat, was man wollte oder eine Firma verlassen hat. Wir haben auch, oder wir wissen auch, dass natürlich es auch staatliche Interessen geben kann, wenn es darum geht, an Geheimnisse anderer Staaten zu kommen, dass man auch hier diese Bedrohung hat. Und es gibt natürlich auch immer noch das, was man in vielen Filmen sieht, die Script-Kiddies, die es einfach als Sport betrachten, sich sozusagen in den Kapuzenpulli zu klemmen, eine Maske aufzusetzen und dann vom Computer zu sitzen, um alle Klischees zu bedienen, die wir alle aus diversen Filmen kennen. Ja, das gibt es noch. Nur die bereiten mir und uns, glaube ich, derzeit eher die wenigsten Sorgen. Die Motivation haben wir auch schon viel gehört und Geld, bei dieser Summe, die über 1 Billion Dollar ist, ist natürlich eine Haupttriebfeder. Organisierte Kriminalität ist schon angesprochen worden. Es gibt aber ja auch eben Phänomene, die nicht unbedingt notwendigerweise nur durch Geld getrieben sind. Eben Sabotage und Spionage kann durchaus andere Ziele haben. Sport, die sportliche Herausforderung habe ich auch schon erwähnt. Und die Rache erleben wir auch immer wieder als Phänomen, durchaus auch in Ebenen, wo dann zum Beispiel Hackergruppierungen, die gewissen Staaten zuzuordnen sind oder die nicht zuzuordnen sind, aber die sozusagen ein Ehrgefühl für gewisse Staaten haben, dann meinen, sie müssen Rache nehmen, weil irgendein österreichischer Minister irgendetwas wo gesagt hat und das dann in den Medien gestanden ist und dann meinen, wir müssen jetzt unbedingt eine DDoS-Attacke auf eine Webseite fahren, damit dann in den Zeitungen steht, die Webseite wurde gehackt. Nein, wurde sie nicht. DDoS-Angriff ist Angriff auf die Verfügbarkeit. Und ob jetzt, wenn ich in Herrn Generalmajor Striding hier sehe, so als Beispiel, plakatives Beispiel, wenn die Webseite des Bundesheers für 5 Minuten down ist, wird die tatsächliche Konsequenz wahrscheinlich nicht so groß sein. Es werden sich jetzt nicht 600.000 junge Männer nicht in Österreich beim Bundesheer freiwillig melden und in die Fremdenlegion gehen. Das heißt, die tatsächliche Auswirkung ist eher gering. Die politische und die ist natürlich hier wieder eine andere. Aber auch hier sehen wir, es gibt einfach verschiedene Motivationen. Im Alltag trifft man auf Cybersicherheit natürlich auch. Ein bekanntes Bild, auch vom BSI übernommen. Eine cybersichere Arbeitsumgebung. Sehen Sie hier die Cybersicherheitsrisiken auf diesem wunderbaren Bild? Sind einige angeführt. Offenes Fenster ist eine Cybersicherheitsbedrohung. nicht gesperrter Screen ist eine Cybersicherheitsbedrohung. Flüssigkeiten in der Nähe von Computern können durchaus eine Cybersicherheitsbedrohung sein. Auch hier private Datenträger, streng vertrauliche Dokumente, die am Drucker herumliegen. Wir sehen also auch, dieser Begriff Cybersicherheit kann man etwas enger ansetzen. De facto geht es aber doch auch um ein sehr großes Spektrum, das wir haben, dass hier einfach ein Bedrohungsumfeld ist, das durchaus eben größer ist. Ein wesentlicher Punkt, der auch angesprochen wurde und auf den ich besonders eingehen möchte, weil wir auch den Faktor Mensch haben und das Faktor Mensch auch Leitthema dieser Veranstaltung ist, ist das Social Engineering. Wir haben hier durchaus große, wie soll ich sagen, Angriffspotenziale, der Mensch als Schwachstelle. Wir haben schon gehört, wir sichern unsere Systeme mit mehr und mehr Technik ab. Das, was überbleibt, ist der Mensch und die Schwachstelle Mensch ist einfach hier diejenige, die sehr gerne ausgenutzt wird. Wir nutzen Vertrauen aus, der Mensch ist ja durchaus sehr vertrauensselig im Normalfall, Neugierde. Es gibt dazu aber natürlich auch einige Sachen, die auch ausgenutzt werden, eben die fehlenden organisatorischen Vorkehrungen, fehlende Sicherheitsprozesse. Und auch hier geht es darum, dass die Opfer meist nicht bewusst mitwirken, sondern unbewusst mitwirken. Generell ein paar Zitate, die ich gerne in diesem Zusammenhang bringe, ist eins sozusagen, there is no technology today that cannot be defeated by social engineering. Sie können Ihre Technik noch so viel upgraden. Social Engineering wird trotzdem wirken, wenn Sie auf der einen Seite die Million-Dollar-Firewall haben, auf der anderen Seite die Schwachstelle Mensch, wird trotzdem, wenn der Mensch überzeugt wird, diese ganze Firewall nichts bringen. Und Amateure hacken Systeme, Profis hacken Leute, ist auch etwas, das man in diesem Zusammenhang natürlich auch mal bringen muss, vom großen IT-Security-Guru Bruce Schneier. Klassiker, die jetzt auch nicht sozusagen direkt mit dem Computer an und für sich zu tun haben müssen, Shoulder-Surfing, steht in der Straßenbahn und dergleichen. In der Früh möchte er schon produktiv sein, prüft schon mal am Handy die Mails, was gibt's Neues, wer schaut sich schon um, wenn es dicht gedrängt ist, ob nicht doch jemand mitliest und auch Interesse hat. Dumpster Diving, auch immer sehr, sehr interessant. Ein Bekannter von mir hat es einmal gemacht, wie eine größere Institution, ein Finanzamt sozusagen umgesiedelt ist in Linz und hat einmal geschaut, was findet man denn da im alten Finanzamt, in großen Containern, die nicht gesichert waren. Vieles an Daten seinerzeit, das ist alles schon sehr lange her, daher kann man sie erzählen. Aber dann, auch hier geht es wieder darum, dass man die Freundlichkeit der Menschen ausnutzt, Tailgating, sich einfach hineinschleichen hinter jemanden. Geht umso besser, wenn man zum Beispiel jetzt, sage ich einmal, eine schöne Frau, die zwei Kaffeetassen in der Hand hat, der öffnet man natürlich die Tür, man möchte natürlich auch hier sozusagen freundlich sein. Funktioniert auch sehr gut, wenn derjenige, der sich hinten reinschleichen will, zuerst dem anderen eine ohnehin offene Tür aufhält, weil da fühlen wir uns alle natürlich auch dazu bewegt, den Gefallen zu erwidern. Wie gesagt, allein mit diesen Maßnahmen kann man schon sehr viele technische Sicherheitsvorkehrungen einfach über den Haufen werfen. Die Weitergabe von Zugangsdaten. Ja, wir können, natürlich gibt es die Fälle und es gibt zahlreiche Fälle, wo auch Passwortdatenbanken irgendwo noch abgesaugt werden, wo versucht wird, dann die Passwörter herauszufinden. Zielgerichtet geht es aber viel einfacher. Einfach sage ich, ich versuche mal jemanden anzurufen, sage, ich bin von der IT-Abteilung. In letzter Zeit haben wir gemerkt, dass Passwörter abhanden gekommen sind und jetzt prüfen wir, ob Ihr Passwort wirklich sicher ist. Bitte geben Sie uns Ihr Passwort am Telefon durch und wir sagen Ihnen, ob Sie es ändern müssen, weil es zu unsicher ist oder ob es ein sicheres Passwort ist. Wie viel Prozent Erfolgsaussichten wird man im Normalfall haben? Je nachdem, wie zielgerichtet ich das mache. Ich werde nicht nur die Sicherheitsverantwortlichen anrufen und das machen, weil der wird mir es hoffentlich nicht geben. Wenn ich in diversen Vorzimmern, Sekretariaten anrufe, komme ich schon auf sehr hohen Prozentsatz. Ein Kollege hatte einmal ein Erfolgserlebnis bei einer Firma, wo das im Auftrag des Managements durchgeführt wurde, von über 100%, weil eine Sekretärin gesagt hat, die Kollegin ist gerade auf Urlaub, ich gebe Ihnen Ihr Passwort auch noch durch zum Überprüfen. Auch hier, wie gesagt, ich hacke die Schwachstelle Mensch und nicht die Schwachstelle des Passwortspeicherns und komm rein. Und auch generell, wer ist denn ein lohnendes Angriffsziel? Wir haben schon kurz Vorstände. Vorstände haben natürlich auf alles Zugriff, sollten auch die Awareness haben, dass es hier etwas gibt. Aber auch hier die Vorstandsassistenz, hat normalerweise auch Zugriff auf alles, weil sie muss ja das Programm für die Vorstände zusammen sammeln. Und wenn ich es schaffe, in das Vorzimmer des Vorstands einzudringen und auf die Daten Zugriff zu halten, ist das natürlich auch was sehr was Hilfreiches. Auch hier sind wir wieder bei etwas, was Leo Löschl auch schon gesagt hat. Wir sind einfach eine Verlagerung von der realen Welt in die virtuelle Welt. Denn das, dass ich mich auf die Vorzimmer und Sekretariate steuere, ist jetzt nichts Neues. Die DDR hatte von Stasi, Hauptverwaltung, Aufklärung, hat ein ganzes Gigolo-Programm, wo junge Männer an alleinstehende Botschaftssekretärinnen der Bundesrepublik sozusagen sich herangemacht haben, schöne Augen gemacht haben. Teilweise sind Ehen daraus hervorgegangen, wo so eben auch Daten abgesaugt wurden. Der Vorteil ist, es müssen nicht mehr schöne Männer sein, die das machen. Jetzt kann es jemand wie ich auch machen. Das hat durchaus auch seine Vorteile. Phishing haben wir auch schon oft gehört. Und wir alle kennen natürlich die diversen Phishing-Mails. Früher grottenschlecht gemacht. Man hat es relativ leicht erkennen können, es hat auch lange gut funktioniert, weil einfach noch der Devise gelebt wurde, mir reichen die 15%, die sowieso auf alles klicken, wo ein Link drauf ist. In der letzten Zeit wird es natürlich immer besser und man kann sich teilweise wirklich jetzt nicht mehr 100% sicher sein, selbst wenn man sich auskennt, auf den ersten Blick sowas zu erkennen. Das ist aber insofern ein Problem, wie wir auch schon gehört haben, dass über 80% der auch zielgerichteten Cyberangriffe über Phishing-Attacken und Ähnlichem beginnen. Das heißt, auch diese zielgerichteten Angriffe, wo es darum geht, lange im System zu sein, möglichst viele Daten abzusaugen, die technisch auf höchstem Niveau sind, bedienen sich der Schwachstelle Mensch, um überhaupt einmal einzudringen, weil das der einfachste Weg ist. Und das heißt natürlich für uns auch, das ist ein gewaltiges Problem, denn auch hier der Einfallsvektor wird nicht notwendigerweise der IT-Sicherheitsverantwortliche der Firma sein, sondern derjenige, bei dem man eindringt, ist der von den 20 Leuten, 30 Leuten, die ich herausgefunden habe, dass in der Firma arbeitet, der einfach draufklickt. Es kann jeder sein, das kann eben irgendjemand sein, der unbedacht ist, das könnte jemand sein, der in einer anderen Abteilung arbeitet, wo man einfach gewohnt ist, drauf zu klicken und dergleichen. Und sobald diese Systeme oder diese Angriffe, diese zielgerichteten Angriffe, Advanced Persistent Threats im System sind, wird es schwierig. Thomas Mandl hat schon erzählt, wir selber wissen von Fällen, wo sozusagen man immer wieder gedacht hätte, dass man nun endlich das System bereinigt hatte und wo es aber dann trotzdem kurze Zeit später wieder drinnen waren und das geht schon über Jahrzehnte so oder über ein Jahrzehnt so. Diese Persistenz dieser Angriffe, wenn es Ziele gibt, wo ich unbedingt rein will, ist wirklich ein Problem und der Beginn davon ist einfach ein unbedachter Klick in einem E-Mail. Das muss uns allen bewusst sein. Mit diesem Phishing-Trick hat es auch begonnen beim Bundestagshack. Sie haben sich getarnt als ein Dokument der Vereinten Nationen. Wir haben es bei der Podiumsdiskussion schon gehört. Wenn ein Dokument der Vereinten Nationen kommt zu einem parlamentarischen Mitarbeiter, der mit den Vereinten Nationen beschäftigt ist, ist das per se nichts sozusagen groß Auffälliges. Wenn das nun geöffnet wird, kann es natürlich dann sein, dass sich so etwas ausgenutzt wird. Und wir sehen dann auch hier, dass man dann ein ganzes Netzwerk infiltrieren kann, dass 11 Behörden zusammenarbeiten mussten, um das System wieder zu bereinigen, das über Jahre hinweg und einfach nur deswegen, weil man auf einen Link geklickt hat, der so präpariert wurde, dass man ein System eingeschleust, sich einschleusen konnte. Ein weiterer Vorfall, wo wir wieder im Bereich der kritischen Infrastruktur sind, sind auch hier, Ukraine ist immer ein Beispiel, ein schönes Beispiel dafür, weil wir auch hier natürlich einen geopolitischen Konflikt in der Nähe haben. Aber das war 2015, als kurz vor Weihnachten ein E-Mail gekommen ist mit einem Excel-Anhang drauf. Das wurde geöffnet. Die Ursache dieses Öffnen war dann die Ursache für einen sehr großen Stromausfall mit 230.000 Betroffenen. Für 230.000 Leute hatten stundenlang keinen Strom, weil in diesen Excel-Anhang infiziert war, sich Schadsoftware dann breit gemacht hat und hier dann zu einem großen Blackout geführt hat. Auch hier, Cyberwelt, ja, schön Cyberwelt, Stromausfall ist durchaus etwas, was etwas Reales ist. Ein weiterer Fall für etwas, was natürlich auch uns gerade interessiert, im Bereich BVD, wie schaut es eigentlich aus mit der Grundlage unserer Demokratie? Wahlen und die Willensbekundung der Bevölkerung sind die Grundlage für unsere freie Gesellschaft. Ein netter Vorfall, der durch die Medien gegeistert ist, der vielleicht wahlbeeinflussend war bei unseren lieben Freunden jenseits des Großen Teiches, war der Hack von John Podesta. Das war der Wahlkampfmanager des Democratic National Councils. Und hier wurden sehr, sehr viele Mails, 60 GB Mails von seinem Gmail-Account exfiltriert und Informationen daraus wurden dazu verwendet, um die Wahlkampagne zu diskreditieren, um hier einfach Informationen zu leaken. Könnte auch sein, dass bewusst Fehlinformationen darunter sind. Der Leak, den hat es gegeben. Was war die Ursache dafür? Dieses Mail oben, Summon has your password. Es ist wirklich gut nachgemacht, nachdem, wie es Google geschickt hat zu dieser Zeit. Jemand hat sich versucht einzuloggen bei einem Account. Das hat komisch ausgeschaut. Wir übermitteln nun eine Nachricht an den eigentlichen Accountinhaber. Man sollte das Passwort ändern. Der Link bei Change Password hat allerdings nicht auf die Google-Seite geführt, sondern auf eine myaccount.google.com/securitysettingspage.dk. Darum auch links von, oder URLs von rechts nach links lesen, wie wir heute auch schon gehört haben. Das hat dazu geführt, hier gab es dann die wunderschöne Einstiegsseite, die genauer nachgemacht wurde auf der Google-Seite. Das Passwort wurde eingegeben und wurde vermeintlich auch geändert. Es wurde auch geändert, nur wurde natürlich der Angreifer wusste auch das Passwort. Klassisches Phishing. Das wirklich Bittere an dieser Geschichte ist das, dass dieses Mail oben eingegangen ist, das jemand bemerkt hat, das schaut komisch aus, weitergeleitet hat mit dem Kommentar, das Mail da unten schaut sehr komisch aus, bitte ändert aber doch das Passwort. Und derjenige, der das Passwort ändern sollte, nicht auf www.google.com gegangen ist, sondern genau den Link geklickt hat. Und auch hier sehen wir wieder, selbst wenn es einer merkt, es nutzt nichts, es ist ein Thema, das wirklich alle angeht. Das schwächste Glied der Kette kann dazu führen, dass vielleicht eine Wahl verloren gegangen ist und kann die Weltgeschichte beeinflussen, um es hier auf den Punkt zu bringen. CEO-Frauds haben wir auch schon gehört. Auch hier hatten wir in Österreich medienwirksame Fälle, wo es auch um Millionenbeträge gegangen ist. Und auch hier geht es darum, mit einem rein technischen Maßnahmen werde ich dieser Vorfälle nur schwer Herr werden, vor allem wenn nicht im vollen Spektrum. Hier geht es darum, dass man halt auch schauen muss, wenn ich schon in meinem Bereich vielleicht schon eine Vier-Augen-Policy habe, wenn sich jemand etwas mehr Büromaterial holt, das einfach auch durchzuziehen, auch wenn der Geschäftsführung jetzt ein großes Geheimprojekt hat oder ähnliches. Hier geht es darum, um die Firmenkultur durchzuziehen. Wenn das nicht gelebt wird, eine Firmenkultur, wenn es einfach Usus ist, dass hin und wieder der Anruf kommt oder Mail kommt, wir brauchen das schnell und dringend, dann wird man CEO-Fraud nur sehr schwer teilweise erkennen können. Auch hier eben keine technische Lösung, auch hier geht es darum, dass allen bewusst ist, dass es so etwas gibt. In diesem Fall war es dann sehr vielen Leuten bewusst, weil, wie gesagt, die Summe von 50 Millionen Euro ist jetzt doch eine größere Summe. Die Tatsache, dass halt dann auch auf Vorstandsebene gewisse Personen ausgetauscht wurden, hat sicher auch auf einen anderen Vorständen dafür gesorgt, dass das die Awareness gestiegen ist. Aber wir sehen auch hier, wir brauchen einfach hier nicht nur technische Maßnahmen. Ich sage bewusst nicht nur technische Maßnahmen, denn ganz ohne technische Maßnahmen geht es auch nicht. Wie schon gesagt, die zielgerichteten Angriffe sind technisch höchst komplex. Da brauche ich das, was auch Thomas Mandl gesagt hat, einfach, ich brauche die Visibility, ich muss sehen können, was läuft in meinem Netzwerk und dergleichen ab. Ich brauche gleichzeitig die Manpower dafür, um das analysieren zu können und ich brauche die Awareness bei allen Mitarbeitern bis ganz oben hin, dass IT-Security eben alle angeht und ein Grundverständnis dafür, welche Bedrohungen es gibt. USB-Stick als Angriffsvektor haben wir auch schon gehört von Joe Pichlmeier, das überspringe ich jetzt. Die unbedachte Informationsweitergabe ist auch ein weiterer Punkt, der immer ganz nett ist. Hier auch aus einem LinkedIn rausgenommen, ist sozusagen ein Screenshot. Derjenige, der seine Kenntnisse da aktualisiert hat, hat hier durchaus einiges auch von den Sicherheitsvorkehrungen der Firma bekannt gegeben, wenn er sagt, ich bin ein Experte in Checkpoint Firewall, Windows Server, Exchange, SQL Server 2005 und so weiter. Wieso wird der gerade da Experte sein? Vielleicht hat die Firma genau diese Produkte im Einsatz. Wenn ich dann 2013 noch sehe, dass da jemand Windows Server 2003 im Einsatz hat, könnte ich schauen, ob es da Möglichkeiten gibt. Und ich kann einfach auch schon relativ leicht mit Open Source Mitteln Aufklärung machen, der Open Source Intelligence, indem ich mir einfach anschaue, was schreiben die Mitarbeiter der Firma denn so rein, dass sie für Fähigkeiten haben und kann dadurch auch schon wieder Angriffsvektoren erkennen oder abschätzen. Ein weiteres Thema, Webcams im Netz, Internet of Things, haben wir auch schon heute oft gehört. Es ist eben so, wer hat zuletzt mal, wann wurde das letzte Mal bei Ihnen sozusagen den Webcam hat, wann hat man das letzte Mal den Webcam aktualisiert? Für die, die einen intelligenten Kühlschrank zu Hause haben, ich weiß noch nicht, wofür man den braucht, wer würde auf die Idee kommen, ein Update in einen Kühlschrank einzuspielen? Wahrscheinlich niemand. In einen Ofen wahrscheinlich auch nicht. Ich denke, wenn man dann schön auf Social Media gepostet hat, dass man in Urlaub liegt und man bekommt eine Nachricht, wir haben gerade den Ofen auf 300 Grad aufgeheizt und alle Vorkehrungen, die dafür gesorgt haben, dass sie das automatisch ausgeschaltet, diese Sicherheitsvorkehrungen, wir schalten den Ofen wieder ab, wenn du uns 5 Bitcoins überweist, wird es vielleicht auch ein höherer Incentive sein. Oder wenn eine Nachricht beim Auto noch kommen sollte, die Bremsen funktionieren gerade nicht, bitte schnell ein Bitcoin überweisen, damit sie wieder funktionieren, könnte man durchaus auch hier nicht mehr zuerst zur Polizei gehen, sondern vielleicht doch zuerst überweisen, wenn es geht. Auch hier die Bedrohungsszenarien beim Internet of Things und bei der zunehmenden Vernetzung sind es natürlich auch immer sehr interessant. Mit etwas Kreativität kann man da wunderschöne Bedrohungsszenarien zeichnen, die nicht ganz so aus der Welt sind. Informationsfreigabe, auch dazu, Social Media ist ja bekannt, gibt wunderbare Tools, wo ich dann einfach auch sozusagen drüber gehen kann und aus den diversen Social Media Profilen ein wunderschönes Bewegungsprofil ablesen kann, wo war wer wann. Zu welchem Zeitpunkt, weil man Fotos gemacht hat, wo GPS-Koordinaten gespeichert worden sind, weil man gespeichert hat, wo man gerade eingecheckt hat, in welches Hotel und dergleichen. Wunderbar, wenn man da auch an zukünftige Angriffe nicht nur in der Cyberwelt plant. Das Ganze hört sich jetzt für Normalfälle auch schon eher ungut an, wenn man gestalkt wird. Wirklich schlimm wird es dann, wenn sowas passiert, wie es in Afghanistan war. Auf Google Maps sieht man hier, auf der linken Seite, Afghanistan, Wüste, man sieht es nicht wirklich etwas, was viel dort ist, auf dem Satellitenbild, das man da sieht. Die US Army hatte, kann man sagen, dort auch einen Stützpunkt, der geheim war, wo man auch nicht bekannt war, wo er genau war. Die US Army hat aber an ihre Soldaten Fitness-Tracker ausgeteilt, damit sie sozusagen fit bleiben und ein bisschen Ansporn haben, auch ein paar Competitions zu liefern und dergleichen und eben auch freiwillig Fitness durchzuführen. In den AGBs, da war auch der Fall, dass die Daten zurückgesendet waren an diese Firma, die diese Armbänder hergestellt hat. Und die hatte einmal die Idee, okay, wir wollen einfach ein weiteres Social-Media-Feature machen. Wir zeigen einfach eine Heatmap an, wo besonders viele unterwegs sind, dass man sieht, ob vielleicht da wer ist, mit dem man trainieren könnte. Und hat einfach einmal drüber gelegt, sozusagen die typischen Laufrouten, die man sieht. Hat man blöderweise mitten in der Wüste von Afghanistan, wo rundherum nichts war, ein paar rote Flecken gefunden. Es war relativ leicht herauszumachen, wer dort vielleicht in Afghanistan solche Armbänder verwenden könnte und im Internet ist und hat dazu geführt, dass die US-Armee einige ihrer Standorte dort verlegen mussten. Nicht billig und zudem war natürlich auch Menschenleben auch gefährdet zu diesem Zeitpunkt. Auch hier sehen wir Cyberrisiken schön und gut, das kann durchaus real werden. Es geht eben hier auch darum, uns immer darum zu sagen, bitte nicht immer sagen, Cyber geht uns nicht an, muss ich Ihnen nicht sagen, sonst, wenn Sie diese Einstellung hätten, wären Sie wahrscheinlich nicht hier. Es geht aber auch darum, dass diese Einstellung eben nicht nur bei Einzelnen bleiben darf, sondern dass es wirklich auf jeden ankommt. Wir haben schon gehört, die Vorstandsebene, das Top-Management braucht diese Awareness, dass es hier Probleme gibt, damit sie die Ressourcen locker machen kann, damit man dann eben nicht nur Technologie kauft, sondern auch die Manpower dazu, die diese Technologie beherrscht und die diese Technologie wirklich nutzen kann. Wir brauchen diese Awareness im IT-Betrieb, damit auch hier sozusagen dann öfters geschrien werden kann, wenn man einfach überfordert ist und einfach auch aufmerksam machen muss, jetzt leidet die Sicherheit drunter. Aber wir brauchen es schlussendlich bei jedem, der mit IT arbeitet in Unternehmen, weil, wie gesagt, auch der einfache Mitarbeiter, der unbedacht auf eine Mail klickt, kann hier schon Probleme auslösen. Und ich möchte noch einmal sagen, es ist nicht leicht, sowas zu erkennen und einfach sagen, naja, sie sollen nicht, einfach nicht auf die Anhänge klicken, ist auch nicht immer so einfach. Wie soll jetzt sage ich, jemand in einer Personalabteilung arbeiten, wenn er nicht mehr die Lebensläufe aufmachen darf? Und natürlich kann das ein durchaus lohnendes Ziel sein. Ich muss hier eben zusammenarbeiten mit der Technik. Ich brauche, damit ich hier solche besonders exponierten Bereiche schütze, aber ich brauche das Bewusstsein bei jedem Einzelnen, damit diese Schnittstelle Mensch auch geschützt wird. Denn, wie schon ist, Cybersicherheit geht uns alle an. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.